Guck mal, Stefan, jetzt habe ich hier schon wieder so einen blauen Bildschirm.
Das sieht nicht gut aus.
Also, Strick, alt, entfernt, Neustart.
Strick.
Wieso Strick, alt, entf?
Ja, ja, ja.
Steht doch da.
Und, Betriebssystem startet neu, oder wie?
Ja, Windows 95. Du, du, du. Cool, oder? Aber ist ganz witzig, weil organisatorisch, prozessual sind viele Firmen vielleicht noch auf Windows 95 Niveau gerne gesehen und sehen gerade in heutigen Zeiten und in Krisenzeiten vielleicht mal eventuell öfters den blauen Bildschirm. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ich glaube, das Thema Betriebssystem, ne, in der Software, im Software-Kontext, völlig klar, ne, das, was Hardware und Software miteinander verbindet, das, was Anwendungen es überhaupt ermöglichen, eine Anwendung zu sein, ne? Wenn du das auf die Firma überträgst, dann ist das ja oftmals genau das, was fehlt. Ne? Wir haben da Menschen, die wollen, Menschen, die können und die bilden Abteilungen und die wollen Dinge tun. Aber irgendwie das dazwischen, was jetzt Firma, Menschen und Ergebnis, was das irgendwie unterstützt, systematisch unterstützt, Tools, Daten, Abläufe, Planung und so weiter, das ist, würde ich mich trauen zu sagen, in aller Regel ziemlich all over the place, oder?
Würde ich mitgehen, aber Frage an dich, Stefan, was glaubst du, warum scheitern die meisten Firmen sowas wie eine Art, ich sag jetzt mal, organisatorisches Operating System zu haben oder einzuführen? Weil ich finde ja die Metapher mega, ne? Unsere Firma, das ist im Grunde wie ein Operating System, ob das dann macOS ist oder Windows geschenkt, ne?
Ja.
Und regelt alles, was an wir andocken an Abteilungen, Schnittstellen und so weiter, und es regelt vor allem, wie die Abläufe und Prozesse und so weiter sein müssen. Also eigentlich mega Bild, aber ich glaube, dass die Firmen jenseits davon sind, sowas irgendwie zu sein. Und Frage an dich, weil du ja echt viele Vorstands- und Geschäftsführererfahrungen hast, ja, und eigentlich an sowas gearbeitet hast, woran scheitert es eigentlich immer?
Also ich glaube, in Summe liegt es daran, dass sehr viel Eigendynamik in einzelnen Silos entsteht. Und je größer die Firmen werden, desto, ich sag mal, schwerfälliger wird die Eigendynamik je Silo. Und dann schaust du auf so eine Organisation und dann sind das im Grunde viele Firmen in einer. Ja, viele Sub-Elemente, die aber in Summe nicht miteinander den gleichen Tango tanzen. So, und dieses Tango-Tanzen ist ja eigentlich die Grundidee hinter diesem Begriff Corporate Operating System oder ja, wie auch immer man das nennen will, Betriebssystem für Firmen. Denn wenn du überlegst, dass wir jetzt also ich meine, guck dir mal draußen die Situation an bei den Firmen, ne? Es ist ja alles im Umbruch. Und gefühlt kommen alle paar Wochen kommen neue Themen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, ne? So. Das heißt, als Organisation musst du ja super schnell sein, du musst innovativ sein, du musst effizient, aber auch effektiv sein. Du musst heute schon an morgen denken, aber im Heute musst du auch tierisch optimiert irgendwie unterwegs sein. Also Wahnsinn. Regulatorik links, Wettbewerb rechts, Technologie vorne und Krisen hinten. So, und was brauchst du? Du brauchst natürlich eine Firma, die sich darauf schnell einstellen kann. Und das ist eigentlich die Idee ja hinter solchen Betriebssystemen. Und woran scheitern die Firmen, ganz ehrlich? In der Regel, glaube ich, scheitern die meisten daran, dass es schon nicht gelingt, das, worum es im Geschäftsjahr geht, überhaupt mal klar zu definieren und in die einzelnen Bereiche runterzubrechen, mit Meilensteinen und Projekten zu versehen und über das Jahr hinweg das auch mal durchzuziehen und zu sagen, das sind die wesentlichen Themen, das sind die Metriken, um die es geht, das sind die Teams, die an diesen Metriken hoffentlich positiv Einfluss auf diese Metriken Einfluss haben. Und hier sind die Projekte, die das dann schaffen werden. Und jetzt haben wir ein Tracking und eine Methodik, über die wir uns regelmäßig anschauen, ob wir das denn tun. Also nehmen wir diesen Einfluss, liefern wir diese Projekte, liefern wir das? Und sind die Hypothesen richtig gewesen? Wenn nicht, müssen wir natürlich wieder umbauen. Aber solange die Hypothesen richtig waren, die Hebel, die richtigen sind, an denen wir arbeiten, brauchen wir Projekte, die auf diese Hebel sich auswirken. So, das müssen wir aushalten, das müssen wir organisieren. Und darunter hast du den riesen Block an Kommunikation, Daten, Reports, Methoden, wer mietet wen, wer trifft welche Entscheidungen, wie priorisieren wir. Das ist in der Regel ziemlich unklar. Und das ist, glaube ich, das große Problem in den meisten Organisationen. Deswegen sind alle super busy. Aber die Frage ist, sind die mit den richtigen Dingen beschäftigt? Ne? Alle stöhnen, weil Prozesse unklar sind, Politik ohne Ende, weil man irgendwie versucht, am Wasserkühler irgendwie Einfluss zu nehmen. So sehe ich's.
Also ich finde das Bild von Betriebssystem mega an sich, ne? Aber ich halte es auch für hochvisionär, weil ich glaube, die Firmen sind super weit weg davon. Wirklich super weit weg. Weil ein Betriebssystem würde ja auch bedeuten, ne, wenn du eine Organisation bist, du musst ja ständig Updates fahren. Das ist ja eigentlich das Geniale. Ne? Du hast eine Sicherheitslücke entdeckt oder du eine Schwachstelle entdeckt, fährst ein Update, installierst es, rollst es aus. Firma ist in Anführungsstrichen besser als vorher. Und daran scheitert es, weil an und wann musst du halt das gesamte Betriebssystem aber auch wechseln, weil es einfach von der Organisation im Ablauf halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Und dann kommt halt ein neues, großes Ding und dann musst du ja eigentlich alles von links um rechts umgrübeln. Und ich meine, das, was du ja schon jetzt idealtypisch beschrieben hast, ist ja nur ein Teilsegment dessen, was ja eigentlich ein Betriebssystem ausmacht. Und ich weiß von einem anderen realen Beispiel, ne? Gründersohn, Mittelständler hat OKRs, was ja das so ein bisschen umschrieben hat, was du ja auch gemeint hast, versucht einzuführen. Die haben allein 2 Jahre gebraucht, um das in der Organisation zu etablieren, wirklich. Dass es wirklich bei den Leuten angekommen ist und sie es wirklich gerafft haben, wie es für sie funktioniert, warum sie es machen müssen und wirklich damit auch arbeiten. Und selbst da wurden einige Themen und Abteilungen immer noch ausgespart, weil sie da für sich entdeckt haben oder herausgefunden haben, da funktioniert es einfach auch nicht. Ja, und also dieses Tempo da hinzukommen und die Effizienz, sowas einzuführen, das ist dann oftmals wirklich so langwierig, dass die meisten Unternehmen eigentlich schon aufgeben, bevor sie überhaupt anfangen, weil sie aus eigenen Erfahrungen, aus vergangenen Transformationsprojekten wissen, wie hardcore anstrengend das sein kann. Ne? Und das ist alles so schön auf dem Papier und klingt alles so einleuchtend und das muss doch jeder raffen. Und dann gehst du runter und die einzelnen Hierarchiestufen durch und musst ja nicht nur das einführen, sondern musst auch dafür Sorge tragen, dass sich A, alle dran halten und B, ist es auch mit den Qualitätsansprüchen auch wirklich immer machen und ausfüllen und das nicht nur so als eine Larifari-Sache sehen, so ja, um hier um die nächste Hierarchiestufe, damit die endlich mal den Mund halten und mich nicht weiter nerven, mache ich es jetzt halt mal schnell, aber eigentlich nehme ich mir nicht die Zeit und die Mühe, um es qualitativ hochwertig zu machen, dass daran halt extrem viel scheitert. Wirklich extrem viel. Ich kann gar nicht sagen, wie viel daran scheitert, an dieser Alltagsfrustration, nenne ich es mal, weil während du das einführst, ja trotzdem dieser Jobwahnsinn ist. Dieser Alltagswahnsinn, wo du ja irgendwie den ganzen Kack am Laufen halt, und die meisten Unternehmen satteln das obendrauf. Ne, also du hast eine Hardcore 40-Stunden-Woche und dann kommen nochmal 10 Stunden Transformation oben, nochmal on top drauf. Deswegen finde ich immer dieses, wir müssen mehr arbeiten, so dämlich. Weil wenn du, das ist der Weg in, wir verheizen und verbrennen uns und mehr Arbeit hilft nicht, wenn du nicht smart arbeitest. Ne? Dann arbeite ich halt noch mehr ineffizient oder nicht zeitgemäß. Deswegen, ich finde das mega, dein Bild, was du aufzeichnest, ist aber schon echt hoch anspruchsvoll.
Ja, die Frage, also dem stimme ich zu. Ne? Anspruchsvoll ist das, je nach, ich sag mal, Reife.
Aber ein super Reifegrad, Bild, ne?
Ja, je nach Reifegrad in der Firma ist das mindestens anspruchsvoll. Für manche ist das tatsächlich auch eine Illusion. Ich frage mich nur, was sozusagen das im Umkehrschluss bedeuten würde. Ne? Also ich sag mal so, wenn du als Geschäftsziel ausrufst, ich möchte wachsen, ne, dann ist das ja schon der erste Schritt in den Wahnsinn. Ne? Weil das ja schon ein Ziel ist, mit dem du eine Organisation schon per se wuschig machst. Ne? Was ist denn Wachstum? Was ist das denn? Also wachsen im Umsatz, wachsen im Ergebnis, wachsen keine Ahnung, in der Reduktion des CO2-Abdrucks. Also was, worin wollen wir denn überhaupt wachsen? Und was bedeutet das? Wenn wir sagen, wir wollen Umsatz oder Ergebnis wachsen lassen, rede ich jetzt über Volumenveränderungen, rede ich über durchschnittliche Preisveränderungen, rede ich über, keine Ahnung, meinen operativen Hebel, über Skalen auf Kosten. Worüber spreche ich, wenn ich sage, ich will eine bestimmte Metrik skalieren? So, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ne? Wenn das schon irgendwie auf der Geschäftsführungsebene hinreichend unklar ist, dann kannst du dir vorstellen, wenn du mit so einer Top-Down-Vorgabe jetzt in so einem Planungsprozess in eine Firma gehst, was da passiert. Ne? Dann hast du bestenfalls entkoppelte Pläne. Na, dann machen jetzt die einzelnen Teams, machen jetzt irgendwie das Bestmögliche. Ja, die Webseite muss besser werden, die App muss besser werden, das Sortiment muss schöner werden. Dann kommt irgendwie, jeder macht irgendwas, was erstmal auf den ersten Blick ja, nach dem Menschenverstand entspricht. Aber ob das jetzt wirklich mit dem Thema Volumenskalierung zu tun hat oder, keine Ahnung, Preisveränderung, ja, Zahlungsbereitschaftsveränderung, das ist halt nicht klar. So, deswegen, ne? Jeder, der mir sagt, es ist aber unheimlich schwierig, Ziele zu kaskadieren und vor allen Dingen zu operationalisieren, also eine Brücke zu bauen zwischen dem metrischen Output, den ich möchte, und der qualitativ inhaltlichen Arbeit, die ich dafür tun muss, um diese Metrik positiv zu beeinflussen. Jeder, der mir sagt, dass das schwierig ist, dem gebe ich recht. Aber was ist die Alternative? Ich muss das ja erklären. Ich muss das ja ableiten. Ich muss das defragmentieren, weil ich sonst im Zweifel halt losgelöste Aktivitäten in den Firmen habe. Und wenn ich den zweiten Schritt nicht gehe und helfe den Teams nicht, indem ich sozusagen diese Basisprozesse, Datenmodelle, Kommunikation, Meeting, welche Tools nutzen wir, wenn ich da, das ist sozusagen eher so ein Hygieneding, wo man sagt, da nimmst du einfach viel Lärm raus, da nimmst du viel Frustration raus, viel Unklarheit, Prozessunsicherheit, das nimmst du, damit hilfst du. Aber das reicht halt nicht, wenn oben der erste Teil, diese Ausrichtung, die metrische Ausrichtung auf Geschäftsziele und abgeleitet die Ziele und die Hebel für die Teams, wenn ich das nicht gehe, bin ich ohne Fixstern und im Grunde kopflos.
Unterschreibe ich, aber viele wollen gar keinen Fixstern. Leute, die, es gibt ja mehrdimensionales Ausrufen von Wachstum, also ich wachse und ich habe einen Grund dafür. Ne, Tesla ist ja so ein Beispiel, wir wollen massiv wachsen, weil wir müssen Skaleneffekte haben, damit wir unsere Autos in der Summe günstiger werden kann und damit wir Elektromobilität zum Erfolg durchziehen. Ne? Wachsen, um einem höheren Ziel zu folgen, kriege ich kognitiv zusammen, kann ich folgen, und dann sind das in der Regel auch Unternehmen, die das, was du beschreibst, bereitwilliger machen, weil sie wissen, nur wenn wir uns ständig hinterfragen und uns da neu aufräumen und besser werden, können wir dieses Ziel erreichen. Dann gibt es aber diese klassischen Firmen, wie du ja auch meinst, die einfach nur wachsen um des Wachstums willen, weil alle wachsen. Das sind die Firmen, die ja nicht sich nicht ändern wollen, sondern sie haben ein Modell und das will ich einfach nur groß machen und ich will halt dann 10% mehr haben als nächstes Jahr und eigentlich will ich nicht mehr machen. Ne, gibt es ganz viele Online-Händler, findest du aber auch in anderen Wirtschaftszweigen, die so eindimensionales Wachstum anwenden, weil sie sagen, ja, ich muss halt größer werden, weil wenn ich nicht groß bin und so weiter, dann habe ich ein Problem. Aber die wollen eigentlich das Modell, was ich habe, schlicht und ergreifend nicht ändern, sondern sie wollen es nur groß haben, weil sie glauben, Größe hilft ihnen. Und es gibt ja Industrien, wo das auch über Jahrzehnte gut funktioniert, Fleischverarbeitung zum Beispiel. Es gibt Industrien, wo das sehr schlecht ist, Digitalbranche, weil sich die Dinge, die Zyklen so schnell ändern. Aber das ist der Grund sozusagen, Firmen, die eindimensional Wachstum haben, sind nicht die Firmen, die sich verändern wollen und die wahrscheinlich das, was du sagst, gar nicht Zeit und Muße haben, einführen zu wollen, weil es sie hindert, all die Initiativen voranzutreiben, die helfen, damit am Ende 10-20% halt irgendwo reingehen. Und das ist übrigens auch ein Phänomen, was auch bei digitalen Playern stattfindet. N26 ist so ein tolles Beispiel, ne? Die ja dann nur noch auf Wachstum ausgerufen waren und dann halt ganz viele BaFin-Regeln nicht eingehalten haben, sich gedacht haben, wir müssen uns nicht drum kümmern, und dann wurde ihnen ein harter Riegel vorgesetzt und dann wurden sie erst dazu gezwungen, interne Organisationen Regeln aufzusetzen, um eben das so, wie du sagst, wie können wir denn Schwarzgeld oder Steuerhinterziehung eben eintreiben. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist oftmals etwas, was von außen kommen muss, damit es Firmen aufweckt und es dann beginnt zu machen. Das ist aus den, ich sage jetzt mal, Firmen ohne Fixstern, wie du es richtigerweise sagen, aus der DNA heraus tendenziell nicht machen. Firmen, die einen Fixstern haben, das wahrscheinlich machen müssen und dann automatisch auf den Trichter kommen, um nochmal bei der Vision zu bleiben, eines Betriebs, was den Unternehmen, die einen Fixstern haben, könnte ich mir vorstellen, dieses Modell des Betriebssystems für die am ehesten realistisch ist, weil sie die Bereitschaft bringen, das auch zu machen, weil sonst kann ja der Fixstern niemals zum Leben erweckt werden, als diese klassischen Unternehmen. Und was ist die letzte Konsequenz? Meiner Meinung nach, naja, irgendwann bist du halt raus. Du wirst aus dem Markt gekegelt irgendwann mal. Ne?
Ja, weil ich würde alles. Ja, ich würde da nicht mitgehen. Also ich würde behaupten, selbst das profanste Handelshaus muss letzten Endes das wie auch immer artikulierte Ziel, Geschäftsziel für die nächste Periode, muss es runterbrechen können in, ich sag mal, Hebel und in Treiber für Hebel. Also ich meine, wir können den Handelkomplex beschreiben, wie wir wollen. Am Ende vom Tag trifft Traffic auf eine Konversionsrate, auf einen durchschnittlichen Bon. Und dann gibt es vielleicht noch Retouren und dann bleibt was hängen und dann gibt es Kosten und dann bleibt noch was hängen. Das ist am Ende vom Tag, das ist der Funnel. So, und wenn wir als Handelsunternehmen uns vornehmen zu wachsen, dann müssen wir halt in diesen Funnel reinschauen und sagen, an welchen Stellen dieses Funnels, also über welche dieser Hebel wollen wir denn jetzt wachsen? Wollen wir Traffic kaufen? Wollen wir an der Konversionsrate? Wollen wir am Durchschnittsbon? An der Retourenquote? Woran wollen wir denn jetzt eigentlich arbeiten? Und dann kommst du sofort auf Themen wie, ne, wie groß ist eigentlich meine Bestandskunden-Performance und was kann ich mit denen schaffen? Und das Delta zum Umsatzziel müssen dann Neukunden sein und die muss ich mir leisten können. Also du kommst automatisch, wenn du das Ding dir als Treiberbaum vorstellst, in ein sehr, ich sag mal, also in ein Gerüst, was zumindest also Bullshit im großen Ausmaß reduziert. So, und das muss ich halt aushalten. Wenn ich jetzt also von meiner Organisation Wachstum fordere als Händler, muss ich in diesen Funnel reingehen und muss die Diskussion haben, an welcher Stelle, über welchen Hebel, mit welcher Investition, ich glaube, dieses Wachstum zu erreichen. Und das macht man halt oftmals nicht. Ne? Wie oft sitze ich mit Online-Teams zusammen in Herstellerfirmen oder in Handelsfirmen, die sagen, wir wachsen, wir sollen nächstes Jahr 20% wachsen. Und sie reden im Grunde nur über die Hebel, die bei ihnen im Team halt sind, ne? Weil das nicht connected ist. So, dass ein Sortiment ein Riesenhebel ist auf Retourenquoten, auf Konversionsraten, auf Wiederbestellquoten. Das wird gar nicht diskutiert, weil das ist ja nicht Teil meines Online-Ressorts sozusagen. Und das ist das, wo die Firmen zu kurz springen. So, das einmal durchdeklinieren, was ist sozusagen das metrische Zielkonstrukt, welche Hebel und welche Hebelwirkung will ich mit welchen Investitionen schaffen? Das ist, glaube ich, in dem profansten Modell nicht verhandelbar, macht aber kaum jemand oder machen nur wenige und auch nur in Teilen.
Das ist nicht verhandelbar, das bin ich ja voll bei dir. Das ist, ich glaube, ich würde sogar sagen, grob machen das alle Firmen. Die einen machen es halt total rudimentär, oberflächlich und eher hierarchisch und runter befohlen, sage ich jetzt mal. Und andere machen das halt super effektiv, qualitativ, hochwertig und dann auch jeweils in den einzelnen Segmenten super spezifisch. Das trennt ja dann die guten Firmen von den schlechten Firmen. Ne? Aber in den schlechten Firmen ist ja oftmals so, ne, dass jede Abteilung ein bisschen für sich sucht und die meisten, am Ende läuft es ja immer raus, mehr Marketing. Ne, weil mehr Marketing ist der größte Hebel, um mehr Wachstum zu kriegen. Ne? Normalerweise, so kenne ich es ja immer, ne? Dass dann einfach Online-Marketing-Budgets hoch sind. Ne? Hier habe ich spannende Diskussionen immer gehabt, ja, wir wollen 10% Wachstum. Dann sagt sofort die andere Seite, ja, dann brauche ich 500.000 Euro mehr Marketing-Budget. Das ist so die klassische Antwort. Ne? Oder ich brauche 20 Leute mehr. Ne? Das ist ja mal so das, was normalerweise irgendwo zurückgespiegelt wird. Aber kaum jemand geht dann hin und sagt so, na, wo oder wie haben wir denn Effizienz- oder Effektivitätsverluste? Wo verschenken wir denn 2-3% Wachstum, weil wir einfach falsch organisiert sind oder vielleicht die falschen Zielgruppen ansprechen und so weiter und so fort? Das wäre dann der mustergültige Weg, ne? Wie du es ja auch irgendwie beschrieben hast. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen, die gehen nicht. Und je klassischer und traditioneller, umso weniger wird das tendenziell angeschaut.
Aber was meinst du, wie groß das Aha-Erlebnis ist, wenn du so eine Diskussion mal mit allen Fachbereichsleitern zur gleichen Zeit am gleichen Tisch mal führst? Wenn auf einmal das Sortimentsteam versteht, wie groß der Einfluss zum Beispiel auf die Neukundenkosten ist oder auf die Bestandsaktivierung. Wenn also verstanden wird, dass es nicht darum geht, alles on trend zu haben, sondern Retourenquoten irgendwie auch ein Thema sind. Wenn die Produktfotografie versteht, wie groß der Hebel eines Punktes Retourenquote zum Beispiel auf das Ergebnis der Firma ist. Wenn das alles mal zusammenkommt und zwar nicht irgendwie universitär 6 Monate Think Tank, sondern pragmatisch am Tisch, Whiteboard, pum, 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 einmal durchdeklinieren und Arbeitspakete quantitativ und qualitativ sozusagen daraus ableiten, die dann aber verschriftlicht auch als Projekte in diese Teams dann den Weg finden und die Maßnahmen, die kommen, immer wieder zurückgeführt werden auf die Hypothesen des Impacts. Das ist also wirklich, also das muss man einfach mal ausprobieren.
Es ist
keine Zeitverschwendung.
Nee, es ist keine Zeitverschwendung, habe ich oft erlebt. Aha-Erlebnis ist gigantisch. Und 6 Monate später schaust du in die gleiche Firma an und es hat sich nichts verändert. Es sind Arbeitspakete gemacht, wenn aber was war, passiert mit diesen Arbeitspaketen? Die werden draufgesattelt. Zu den Arbeitspaketen, die ohnehin schon keiner jemand hinbekommt, anstatt hinzugehen, welche Arbeitspakete wir heute haben, sind eigentlich unnütz, sollten wir streichen und diese durch solche Arbeitspakete ersetzen. Aber das, Stefan, das macht kaum jemand. Sondern die Lösung ist immer draufsetzen. Und dann wundern sich die Leute, dass keiner macht, weil die Leute bis oben hin erstmal voll sind und erstmal natürlich erstmal die 10% Wachstum abarbeiten, bevor wir sagen, wie wären wir besser, qualitativ effektiver. Und dann das, was sie halt on top drauf gesagt, nur so Larifari ein bisschen hinmachen, weil einfach die Kraft und die Muße und die Zeit und die Qualität fehlt, um das sauber zu machen. Und daran scheitern solche Projekte, ne?
Aber das ist ein Führungsproblem. Wenn wir den ersten Schritt unseres Operating Systems gegangen sind, ne, unser planerisches und die planerische Übung, die wir gerade besprochen haben, das ist der erste Schritt. Jetzt kommt jetzt die zweite Komponente kommt jetzt. Dieses ganze Thema Meetingkadenzen, Tools, Kommunikation. Das ist halt total essentiell. Ich muss natürlich jetzt meine Meetingkadenzen so aufbauen, dass das nicht passiert, was du gerade beschreibst. Denn das ist ja nicht eine Add-on-Übung, eine On-Top-Übung. Das ist die Übung. Das ist das Spiel, in dem wir uns bewegen. So, und aber wenn
so
ich
wird es gehandhabt.
Ja, aber das ist ja genau, deswegen darf ich nicht nur das eine und nicht das andere machen, sondern ich mache den Planungsprozess, wie eben diskutiert. Und jetzt kommt der zweite Block. Jetzt setze ich meine ganze, ich sag mal, Meeting-Logik und Review-Logik setze ich darauf auf. Das heißt, es gibt es einmal im Jahr fürs Große, dann gibt es irgendwie Quartals-Reviews, dann gibt es Monats-Reviews, dann gibt es Wochen-Reviews, wo man sich immer wieder kalibriert, ob dieser Schwerpunkte. So, und
das gibt. Machen es die meisten Führungskräfte nicht, weil die Bullenangst haben. Wirklich Bullenangst. Wenn ich dieses Paket da rausnehme, dann schaffen wir nicht mehr 10% Wachstum, sondern nur noch 8. Oder wenn ich das Paket rausnehme, ich sag dir, ich beschreibe nur, was ich immer wieder erlebe, die können gar nicht für sich qualitativ, ich sage jetzt mal nach einer nüchternen Scoring-Card, festlegen oder feststellen, welches von diesen Arbeitspaketen, die wir geschnürt haben, helfen uns am ehesten eigentlich diese 10% zu erreichen, sondern das heißt immer, ist alles gleich wichtig. Also wir müssen so qualitative Elemente einführen, zu sagen, das ist super wichtig, das ist vielleicht weniger wichtig. Das weniger wichtig ist das Erste, was ich streiche, um eben das andere Arbeitspaket reinsetzen zu können, um eben dahin zu kommen, wie du es beschreibst. Aber operativ selten gesehen.
Haken dran. Der Punkt ist, wie heißt es so schön, ein Ziel ohne einen Plan bleibt ein Wunsch. Ja, und wenn wir rauskommen wollen aus dieser Wünsch-dir-was-Nummer und die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, dass wir das Ziel erreichen, müssen wir schon über eine Planung und eine Steuerungslogik kommen, auch wenn das irgendwie sich ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Excel-mäßig anfühlt. Aber ich sag dir, es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren, aber nur in den beiden Blöcken, Planung, Steuerung links und Meeting Cadences etc. rechts, das zusammenführen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit besser geeignet, das Ziel zu erreichen, als wenn man sagt, wir lassen das laufen wie bisher. Ich würde zumindest motivieren wollen, das mal auszuprobieren. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann geht die nächste Runde. Cocktails geht auf uns.
Ich bin voll bei dir. Ich unterschreibe das alles. Und guck mal hier, der Rechner ist wieder hochgefahren. Ne? Windows 95 läuft. Lass mal Microsoft Paint starten.
Absolut. Komm,